Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode heute. Ja, ich weiß, ungewohnt am Donnerstag, aber wir wollten einfach zeitlich perfekt für euch zum Viertelfinale der Weltmeisterschaft die Gruppenphase besprechen. Und dazu begrüße ich unsere beiden Experten, Olli und Stefan. Grüß euch.
Ja, hallo Helmut, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer.
Hallo.
Ja, auch ungewohnte Konstellation so ein bisschen, aber das ist halt bei uns auch in den letzten Wochen und Monaten so, dass wir das auch immer ein bisschen durchgemischt haben. Wir wollen heute über den Abschluss der Gruppenphase der Eishockey-Weltmeisterschaft sprechen und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, worüber wir sprechen können, nicht nur über das Abschneiden der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Insgesamt wollen wir mal ein bisschen aufs Turnier schauen. Wir haben ja auch den Vorteil, mit Olli einen Kommentator hier zu haben. Und da werden wir natürlich nachher auch noch drauf eingehen. Ja, wir starten einfach mal mit der Gruppenphase WM in der Schweiz, Zürich und Fribourg. Olli, du bist ja Eishockey-Fan durch und durch. Trotzdem sei die Frage erlaubt, fieberst du jedes Jahr, es ist ja jedes Jahr eine WM, gleich auf die WM hin?
Nee, also das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich bin manchmal total Feuer und Flamme für die WM und manchmal interessiert es mich dann nur so am Rande. Manchmal sind dann vielleicht auch die NHL-Playoffs im Fokus. Also dieses Jahr habe ich ziemlich drauf hingefiebert. Ich hatte auch 2023 ein Jahr, wo ich sehr drauf hingefiebert habe und habe auch zwischendrin die Jahre natürlich die WM verfolgt, weil ich dann doch immer finde, es ist halt doch nochmal ein Highlight. Meistens sind ja die anderen Spielzeiten, DEL, DEL2 und so weiter, alles beendet. Und von daher ist es für mich dann auch so eine Überbrückung des Frühsommers, dass man noch ein bisschen Eishockey hat, ne?
Ja. Welche Erwartungen hattest du an die WM?
Also ich hatte eigentlich zunächst kaum Erwartungen, weil ja immer viel darüber geredet wurde, dass dass nach Olympia wahrscheinlich ja keine besonderen Spieler mehr da sein werden und so weiter. Ich fand aber jetzt so, wenn man sich die Kader angeschaut hat, das dann doch wirklich eine sehr gut besetzte WM. Klar, manche Teams haben dann vielleicht den einen oder anderen Spieler nicht dabei. Aber insgesamt finde ich das doch eine relativ hochwertige WM mit tollen Spielern, die man auf jeden Fall sehen kann und muss.
Icing on the Cake, du hast es ja schon gesagt, ist ja bei jeder Weltmeisterschaft so, interessiert uns ja natürlich auch, welche Spieler aus Nordamerika zur WM dazustoßen. Gibt es da dieses Jahr so einen Highlight-Spieler bei dir?
Ja, also für mich war schon dann eine schöne Überraschung, dass der Sidney Crosby nochmal kommt. War ja vielleicht auch so ein bisschen damit zu rechnen, dass er, also man weiß es ja nicht so richtig, aber dass er gegebenenfalls halt auch da so eine Abschiedstournee gibt. Und dann auf der anderen Seite der Youngster mit Macklin Celebrini. Grundsätzlich Kanada, dann auf der anderen Seite auch die ganzen Schweizer NHL-Spieler, weil ich da halt auch im April erst den Kontakt hatte, mit denen auch den einen oder anderen interviewen durfte. Damals hatten sie alle noch die Hoffnung, dass sie die NHL-Playoffs erreichen. Das hatte sich dann relativ schnell erledigt. Und es war aber damals auch schon klar, als ich mit denen sprechen konnte, dass sie alle gesagt haben, okay, und wenn es eben nicht klappt mit den Playoffs, dann haben wir noch einen extra Zucker mit der WM zu Hause. Also von daher sind es schon so meine Highlight-Spieler.
Stefan, um dich mit in die Diskussion reinzubringen, lange Saison natürlich auch für dich bei Bully generell. Ich meine, wir haben ja auch das ein oder andere Vorbereitungsspiel auch gemeinsam gesehen. Wie siehst du denn generell die WM? Geht's dir wie Olli so richtig hinfiebern? Weiß man nicht, oder bist du ja jedes Jahr Feuer und Flamme dafür? Endlich wieder Weltmeisterschaft.
Also generell bin ich jetzt kein Riesenfan der Weltmeisterschaften, muss ich zugeben. Aber die Situation, dass es dieses Jahr in der Schweiz ist und die Schweiz ja quasi auch mit dem All-Star-Team antreten kann, ist natürlich schon ein toller Fakt. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr tatsächlich auch auf die WM sehr gefreut.
Mhm. Ja, bevor wir auf die deutsche Mannschaft schauen, gucken wir natürlich erstmal insgesamt auf die Gruppenphase. Gruppe A setzten sich die Schweiz, Finnland, Lettland und die USA durch. Großbritannien steigt ab. Gab es denn für euch beide in dieser Gruppe eine Überraschung oder sogar mehrere, Olli?
Also eigentlich nicht wirklich. Lettland ist natürlich immer so an der Grenze. Also die schaffen es mal ein Jahr ins Viertelfinale und mal ein Jahr nicht. Dass die USA dann nur als Vierter sich qualifiziert haben, das ist jetzt was, wo ich sage, okay. Wobei, wenn man sich den Kader anschaut, muss man es dann auch schon wieder in Relation stellen. Also die sind schon meiner Meinung nach ein Stück weg von dem Kader, den sie halt bei Olympia oder dann, also bei Olympia ist klar, aber auch bei letzten WM hatten. Lettland war dann für mich die Überraschung zu Beginn des Turniers, vielleicht auch Österreich mit der Euphorie, die sie da reingebracht haben. Sie konnten es dann halt nicht ins Ziel bringen. Also von daher, das sind so, also die Letten sind für mich jetzt nicht wirklich eine Überraschung, weil die halt immer auch unangenehm zu spielen sind und halt dann auch doch durch ihre unangenehme Art und Weise das schon das eine oder andere Mal ins Ziel geschafft haben.
Stefan, wie siehst du es, wenn du so auf die Tabelle blickst? Jetzt abgesehen von Deutschland, da kommen wir wie gesagt nochmal explizit nachher drauf.
Ja, also jetzt weniger den Blick auf die Tabelle, sondern eher so den Blick auf die Ergebnisse. Es war schon teilweise sehr wild. Da gewinnt Lettland klar gegen Deutschland und verliert dann gegen Österreich, war es, glaube ich, auch klar. Und das, ja, auch ja, klar, wenn man auf den Kader der USA schaut, dann war jetzt klar zu erkennen, dass es dieses Jahr nicht der All-Star-Kader ist, den man jetzt bei Olympia zum Beispiel gesehen hat. Das hat auch keiner erwartet. Trotzdem sind es halt alles Spieler, die dort aus dem Jugendbereich oder durch die Colleges gelaufen sind, durch die Unis gelaufen sind, die eine ganz andere Qualität der Ausbildung haben als die europäischen Spieler. Und da finde ich es dann schon trotzdem enttäuschend. Auch wenn es nicht die großen Namen sind, hätte ich mehr erwartet.
Ja, also kann ich vielleicht auch noch ergänzen. Ich habe den Ryan Leonard und den Oliver Moore und die Jungs bei der U18-WM damals schon gesehen. Damals haben sie alles in Grund und Boden gespielt in der Schweiz. Und ich habe sie auch bei dem Vorbereitungsspiel in Mannheim dann diesbezüglich ja auch angesprochen. Und die haben dann gesagt, klar, wir haben U18-Gold gewonnen, wir haben U20-Gold gewonnen. Unser nächstes Ziel ist eine WM-Goldmedaille. Da haben sie sich jetzt halt bislang noch schwer getan. Aber jetzt geht's in die Viertelfinals und da ist halt dann auch wieder ein Spiel entscheidend. Und wir haben es auch bei Olympia gesehen, fand ich. Auch wenn es dann am Ende das erwartete Finale war, es waren so knappe Spiele dann auch im Viertelfinale, im Halbfinale. Wenn da einmal ein Schuss irgendwie vorbeigeht, wie dann im Finale der von McKinnon, dann steht halt die Schweiz im Finale oder sonst ein anderes Team. Von daher, jetzt geht es halt ans Eingemachte und da schnell mal ein Spiel auch verloren.
Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf die USA, weil ich finde es schon sehr interessant. Olli, du warst ja, hast ja auch gerade gesagt, in Mannheim vor Ort im Übrigen, wirklich tolle Interviews, die du geführt hast, werden wir bei uns in die Shownotes auch nehmen, könnt ihr gerne reinklicken. Hat man da schon Ansätze von diesem Ergebnis gesehen, deiner Meinung nach? Vierter Platz für die USA?
Also da war es so, dass man eigentlich eher gedacht hat, also mein Eindruck war, die Jungs sind gerade erst zusammengekommen, die spielen jetzt gegen Deutschland, das dann doch zu einem großen Teil schon miteinander in der Vorbereitung war. Und in Mannheim hat sich's dann eher so angefühlt, als ob Deutschland gerade frisch zusammengekommen wäre und die USA schon ein eingespieltes Team ist. Also da hatte man den Eindruck, dass es dass sie deutlich, deutlich mehr zeigen können. Bei der WM ist es jetzt bislang nicht so gut gelaufen, wobei man aussehen muss, die Schweiz ist extrem stark. Ich habe die Finnen live gesehen, das war eine Wohltat. Klar, die haben gegen eine ganz schwache britische Mannschaft gespielt an dem Tag. Aber das war Wahnsinn, wie die gezockt haben. Also wenn sie nicht so gezockt hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich 12-0 gewonnen. So war es dann am Ende nur ein 4-0. Mhm. Und gegen solche Teams muss man dann natürlich erstmal gewinnen. Am Ende hat es ihnen auf Rang 4 gereicht. Und jetzt kommt es gleich zum nordamerikanischen Bruderduell. Das ist ja dann für die Zuschauer auf jeden Fall auch ganz nett.
Stefan hat auch gerade die Schweiz schon angesprochen, so ein bisschen All-Star-Team, wenn man so möchte, finde ich auch absolut. man weiß ja, in der Schweiz ist die, also zumindest ist mein Eindruck so, die mögen die WM schon sehr gerne. Wir haben ja bei uns bei Bulli auch zwei Schweizer und da merkt man schon auch immer eine gewisse Euphorie vor den Turnieren. Was bei der Schweiz jetzt vor allem auffällt, ist natürlich Heim-WM und da ist natürlich auch eine gewisse Euphorie da. Extrem gut defensiv, nur 7 Gegentore. Was macht die Schweiz so stark, Olli? Ist es also nur die Defensive?
Ich glaube einfach, dass die also ich habe auch das durchaus in anderen Podcasts schon so gehört. Man merkt einfach, dass die von Jahr zu Jahr irgendwie immer mit der gleichen Mannschaft auftreten. Da werden zwar so kleinere Bausteine dann mal ausgetauscht, aber letztlich ist ganz wenig Wechsel drin. Unser Freund Christoph Fetzer hat es ja auch in seinem Bissl Hockey Podcast so ein bisschen erwähnt. Der muss seine Mannschaftsaufstellung, die er dann vorbereitet für die Spiel, wenn er Spiele kommentiert, eigentlich kaum verändern, weil jedes Jahr das gleiche Team da ist. Und ich glaube, das macht das aus in diesem Jahr nochmal ganz besonders. Letztes Jahr knapp die Goldmedaille verpasst. Und da geht's halt Hand in Hand. Und ich glaube, deswegen kämpft auch jeder für jeden. Und am Ende ist halt dann da auch eine Defensivleistung, aber auch eine Wahnsinns-Offensivleistung. Ich habe heute erfahren, dass das wohl die meisten Tore in 7 Spielen, also seit der Umstellung auf 2 Achtergruppen, dass die Schweiz mit ihren 39 Toren am meisten Tore erzielt hat, seit es diese Umstellung gab. Also sowohl offensiv als auch defensiv 1 Gegentor pro Spiel im Schnitt. Das ist beides sensationell.
Ja, dann kommen wir mal in die Gruppe B. Eine ganz kurze Analyse, kurzer Überblick für euch da draußen, liebe Hörer in Kanada. Norwegen, Tschechien und Schweden weiter. Italien steigt ab. Olli, das ist ja quasi deine Gruppe. Das ist die Gruppe, in der du kommentiert hast. Kann man natürlich nachher, wie gesagt, noch dazu. Wie lautet so deine Einschätzung in dieser Gruppe? Und ich glaube, da eine gewisse Überraschung ist da auch herauszulesen.
Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Norwegen da eine Riesenüberraschung ist. Eigentlich war für mich relativ sicher, dass Kanada, Tschechien und Schweden unter den Top 4 sein werden. Und dann war es für mich so ein bisschen die Frage, schafft es die Slowakei? Mit denen hatte ich eigentlich am ehesten gerechnet. Oder dann vielleicht doch nochmal Dänemark, die ja letztes Jahr das dann ganz gut hinbekommen haben bei ihrer Heim-WM. Dass dann Norwegen so überzeugt, war für mich jetzt überraschend, aber ich finde es auch immer wieder schön, wenn dann einfach manchmal bei Teams, wo man nicht damit rechnet, das so rund läuft und die dann halt mal für eine Überraschung sorgen können.
Stefan, wie schaut es bei dir aus? Gehst du vollkommen mit der Einschätzung?
Ja, eigentlich schon. Es ist Norwegen der große Ausreißer. Leider war also die Schwäche von Italien auch zu erwarten. Dazwischen war halt eben für mich auch der Kampf so um Platz 4, Norwegen, Slowakei, Dänemark, Slowenien, wobei Slowakei und Dänemark sicher die besten Chancen für mich gehabt hätten von Anfang an, aber die Norweger waren sehr effizient und wie Olli auch da sagt, ich finde es cool, wenn es einfach auch mal andere sind und vielleicht können sie ja jetzt im Viertelfinale auch noch ein bisschen weiter ärgern, würden mich freuen.
Ja, wir geben natürlich nachher dann unsere Tipps ab, wenn wir auf die nächste Runde schauen. Wir kommen jetzt zur deutschen Nationalmannschaft. Lohnt sich erstmal einen Blick zurück, würde ich sagen. 2025 ist das deutsche Team auch schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Bei den Olympischen Winterspielen erreichte man das Viertelfinale gegen die Slowakei 6-2 verloren. Wir haben alle, wie wir hier zusammensitzen, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft live gesehen in den Vorbereitungsspielen. Welche Erwartungen hattet ihr beide an das Turnier generell, an die deutsche Nationalmannschaft, Stefan?
Wenn ich es kurz mache und ehrlich, keine hohen. Ich habe den Kader in der Vorbereitung gesehen und für mich ist da, um gleich mal reinzugehen ins Thema, einfach klar ersichtlich, dass uns an allen Ecken und Enden fehlt. Und Ja, es ist Olympia, hast du angesprochen, es war das Viertelfinale, das war das Ziel. Da war man ja auch vom DEB auch recht uneinsichtig, dass, wie das zustande gekommen ist, vielleicht doch etwas glücklich war und dass man sang- und klanglos im Viertelfinale so ausscheidet gegen einen Gegner, den man eigentlich im Griff haben könnte. Dass es kein Erfolg ist, da war für mich schon wenig Einsicht da. Deswegen fand ich es auch nochmal spannender jetzt, wie die WM wird, ob da irgendwie dann vielleicht andere Leute nominiert werden, vielleicht auch Spieler, die gut in Form sind und gerade gut performen und nicht wieder die man kennt und gerne im Kader hat. Daher ist es schwer zu sagen, dass ich gerechnet hätte, dass Deutschland wieder so ein Ausreißerturnier, und ich nenne es absichtlich Ausreißerturnier, wie 2023 spielt.
Olli.
Ja, also so ein Ausreißerturnier wie 2023 habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Was definitiv halt klar war für mich, war, dass es halt gegen Österreich, Lettland, also mit Österreich und Lettland letzten Endes um den vierten Platz, ums Viertelfinale geht. Da hat man sich dann gleich so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht, als man gegen Lettland verloren hat. Gegen Österreich hat man dann zwar gewinnen können, aber letztlich hat man halt die Mannschaften geschlagen, die man definitiv schlagen muss. Lettland ist das Team, das mehr oder weniger auf Augenhöhe steht, und da hat man sich dann halt ohne eigenen Treffer besiegen lassen. Und am Ende reicht's dann halt nicht. Und was ich auch schade finde, ist so tatsächlich, wie das Stefan das auch schon gesagt hat, dass so diese... Ja, das also, man hat so das Gefühl, die Atmosphäre ist nicht gut. Und ich meine, wir haben 2027 eine WM im eigenen Land. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Fans, die sich jetzt intensiv mit der WM in der Schweiz beschäftige, davon abhalten lasse, in der WM 2027 dann nicht zu den Spielen zu gehen. Aber ich habe ein Beispiel von 2018. Ich war damals in Nordamerika unterwegs, habe NHL geschaut, kam nach Hause und dieses Olympiaturnier war. Und ich war ziemlich geschafft und habe dieses Finale dann nicht angeschaut. Und meine komplette Verwandtschaft, die sich null für Eishockey interessiert, waren alle total geschockt, dass ich jetzt nicht dieses Finale angeschaut habe. Ich habe ihnen dann nicht erklärt, dass ich gerade heimgekommen bin, dass ich vielleicht sogar bessere Spiele gesehen habe, sei es jetzt mal drum. Aber das hat mich damals auch beeindruckt, wie viel Fans und wie viele Leute, die sich null für Eishockey interessieren, auf einmal Eishockey-Fans waren. Und das war jetzt was, wo ich denke, Mensch, das wäre halt schön gewesen, wenn man jetzt dieses Jahr schon so ein bisschen hätte begeistern können, auch wenn es vielleicht durch Zufall ein Viertelfinale oder ein Halbfinale geworden wäre, um dann auch auf der anderen Seite halt schon die Leute so ein bisschen anzufixen für die WM 27. Da muss man jetzt halt andere Wege gehen, aber ich denke, die wird man gehen können.
Wenn wir so ein bisschen auf die Verteilung schauen, auf die Spielen, 4 Niederlagen gleich zu Beginn, du hast es ja schon angesprochen, vor allem so die schwache Offensive fiel in diesen Spielen auf. Wie lautet da eure Analyse? Ist das einfach nur gegnerabhängig auch, oder ist es einfach auch, ja, muss man da halt einfach auch klar sagen, dass es offensiv einfach nicht gelaufen ist, Stefan?
Ich tue mir schwer, das nur in der Offensive zu sehen, ehrlich gesagt. Ich finde, man hat sich auf jeder einzelnen Position schwer getan. Es hat der Grubauer, klar, hat seine Klasse gezeigt, da braucht man nicht reden. Aber wenn halt vor ihm die Abwehr jetzt auch nicht konsequent aufräumt und oft auch mal falsch steht, schaut er auch nicht immer wahnsinnig gut aus. Den kann man jetzt vielleicht mal mit einer leichten Klammer rausnehmen. Auch Stettmar hat seinen Einsatz hervorragend absolviert. Ich fand uns defensiv enorm schwach. Selbst in den Spielen gegen Großbritannien und gegen Ungarn, ja, da kann man sagen, man war weit vorn und man hatte alles im Griff, das ist richtig. Aber Top-Mannschaften auf diesem Niveau, die auch in der WM was reißen wollen, lassen nicht so viel Chancen zu. Die fangen dann nicht gegen die Briten. Was waren es? 3 Tore am Ende? Ich glaube, das ist die 50% der Tore, die sie in den 5 oder 6 Spielen vorher gemacht haben. Es ist irgendwie ein bisschen frustrierend für mich tatsächlich. weil ich, Helmut, du erinnerst dich vielleicht, wir haben die Phase 1 der Vorbereitung, haben wir den Kader gelesen. Und ich dachte mir noch so, ja, ich meine, die meisten Teams sind in den Playoffs, da sind jetzt die Mannschaften, die nicht Playoffs spielen, drin und so weiter. Dann habe ich aber mal überlegt, und wenn man jetzt sagt, in Deutschland, es gibt halt eine Position, auf der wir uns noch nie Sorgen machen haben müssen, das ist die Torwartposition. Und dann bin ich da mal reingegangen und habe mir überlegt, so, wen haben wir denn im Tor? Ja, wir haben Grubi, 35, wird jetzt 36. Kann auch wahrscheinlich noch 2-3 Jahre da spielen, mit abnehmendem Niveau wahrscheinlich immer noch genauso gut. Dahinter haben wir jetzt Franz Ripp. Ist sicher ein Top-Torwart, brauchen wir nicht reden, ist da für mich auch die nächsten Jahre dann irgendwo gesetzt. Jetzt hat Stettmar sein erstes richtig starkes Jahr gespielt. Er ist absolut verdient auch dabei, aber er muss es halt noch beweisen. Also für mich ist es noch kein Nationaltorwart, der jetzt auf absehbare Zeit, so wie Franz Ripp in den letzten Jahren hinter Niederberger, problemlos reingeworfen werden kann. Dann sind wir schon bei Niederberger, der ist es für mich nicht mehr. Strahlmeier, schwierig, also hat sicher auch Gründe, warum er die Jahre jetzt einfach nicht dabei war, obwohl er sehr, sehr stark gehalten hat, phasenweise. Er ist halt auch für mich ein bisschen inkonstant. Und da ist dann eigentlich irgendwo auch schon vorbei. Also so diese fetten Jahre und wir müssen uns auf der Torhüterposition keine Sorgen machen, ist für mich nicht mehr dabei. Und dann haben wir Leute in der Abwehr wie Wissmann, Gawanke, Hüttl. Bleiben wir mal Wissmann und Gawanke, die ja irgendwo internationale Klasse haben. Und auch bei Gawanke keiner verstanden hat, warum der in der NHL keine Chance gekriegt hat. Aber bei Olympia und bei dem DB-Spielen generell dieses Jahr hat keiner von denen überzeugt. Hüttl hat eine sehr, sehr schwache WM für mich gespielt, weiß nicht warum, weil in Ingolstadt spielt er mal wirklich sehr gut. Ja. Gawanke und Wissmann, ja, Gawanke hat jetzt einen Hattrick gemacht. Das war natürlich wieder hoch und runter in den Medien. Aber der Rest vom Turnier war nicht gut, auch im Sturm. Wenn du jetzt schaust, von wem erwarten wir da was? Von dem Dominik Kahun, von dem Marc Michaelis. Reichel ist gekommen, da braucht man gar nichts sagen. Duff McFalls hat gearbeitet, Freddy Tiffels hat seine Arbeit gemacht. Aber du hast da schon wieder zwei Leute. Okay, ich nehme Dominik Kahun auch ein bisschen raus. Ich finde, er hat schon gut gearbeitet. Er hat halt nicht so geglänzt, wie man es kennt. Aber ich glaube, er spielt in der Nationalmannschaft eine andere Rolle. Du hast Marc Michaelis drin. Er hat am Ende, wenn man auf den Zettel schaut, ganz okay gescored. Aber er ist keiner, der die Mannschaft in dem Sinne weiterbringt. In Mannheim, im Halbfinale, hat er super gespielt. Und ich hatte noch vor dem Halbfinale gesagt, so, Michaelis muss das spielen, was er unter der Saison gespielt hat und nicht wie im letzten Jahr abtauchen. Das hat er im Finale dann wieder gemacht. Das hat er bei der WM gemacht. Und dann hast du Leute drin wie Tomi, Widerer, Kastner, Karacun, Eder, Ehl. Das sind alles Arbeiter. Kremmer, nicht zu vergessen. Das sind alles Spieler, die wahnsinnig wertvoll sind. Bitte nicht falsch verstehen. Aber das sind keine Spieler, die uns international Kreativität und Torabschlüsse bringen. Oder Tore bringen. Und da hat man einfach ganz deutlich gesehen, wenn die NHL-Spieler nicht dabei sind, fehlt es uns an allen Ecken und Enden an internationaler Klasse. Ich weiß nicht, ob man das damit auch begründen kann. Wir sind ja auch in der CHL eigentlich nie weiter als die Gruppenphase. Maximal noch ein Spiel danach, also eine Runde danach. Da sieht man das eigentlich auch seit Jahren. Aber selbst die Spieler, die internationale Klasse haben sollen, sind dann zeigen eigentlich das nicht, was sie dann teilweise in der Liga zeigen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Der Spieler ist der gleiche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie psychologisch gehemmt ist oder so. Das, I don't know. Irgendwo weiß ich nicht, ob das dann eventuell das Trainerteam ist, wie Olli so ein bisschen angemerkt hat, so vielleicht die Chemie, das Feeling in der Nationalmannschaft. Man hat in einigen Tönen rausgehört, dass da vielleicht noch ein Schiefstand ist. Christian Kühners Äußerungen danach waren auch sehr viel, sagend in die Richtung. Ich glaube, das da kommen wir später noch da dazu. Das lasse ich jetzt mal raus. Okay. Und das ist halt genau das, wo ich jetzt sage, woher soll nächstes Jahr die Leistungssteigerung kommen? Eine Euphorie? Sicherlich. Die kann anstecken, aber von der Qualität her, weiß ich nicht, wenn man genauso weitermacht wie jetzt, sehe ich schwarz.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es ja jetzt gar keine Kritik auch oder in erster Linie eine Kritik an der Kaderzusammenstellung. Dir fehlen auch so ein bisschen die Möglichkeiten der Spieler, die jetzt nicht dabei sind, die nicht nominiert worden sind, richtig?
Ja, ein Zusammenspiel prinzipiell. Dominik Bock, Alexander Karacun. Das sind Spieler, die können Tore schießen. Das sind Spieler, die haben abgeliefert. Karacun kommt rein, erstes Spiel, Tor. Kann glücklich sein, hin und her, ist aber wieder ein typisches Tor von ihm. Also es ist jetzt, er ist massiv bullig und hat sich da den Platz gemacht und hat das Ding reingefälscht. Mhm. Und es ist halt, ich weiß nicht, ich hab das auch beim Fußball schon beobachtet, bei Jogi Löw, jetzt vielleicht auch ein bisschen aktuelle Debatte um Julian Nagelsmann. Bei Harry Kreis hatte ich es mir bei Olympia schon gedacht, als dann Kai Wissmann nominiert wurde zum Beispiel, der halt irgendwie gar nicht gespielt hat und in den zwei Spielen vorher jetzt auch nichts ausgerissen hat. Ich habe so das Gefühl, wenn du eine bestimmte Zeit lang Bundestrainer bist, dann hast du deine Spieler, denen du vertraust und mit denen du weißt, dass die Chemie gut ist, und das ist ja auch nicht falsch. Ja. Aber du stellst halt auch zu wenig auf Leistungsprinzip ein. Du kannst nicht nur danach gehen, das ist ganz klar. Aber du musst einfach auch Performer dabei haben. Und das ist bei den Fußballern schiefgegangen die Jahre davor. Und auch beim Eishockey jetzt für mich. Und da sind wir einmal beim Teil der Nominierungen. Wie gesagt, es wurde ja auch angesprochen, dass einige Spieler aus sehr fadenscheidigen Gründen abgesagt haben. Das spielt da sicher auch mit rein, weil das kommt vielleicht auch aus Nominierungen, die nicht erfolgt sind, bei Olympia zum Beispiel. Und dann sind solche Sachen wie, es wird halt immer geredet, die deutschen Spieler im Verein werden zu wenig gefördert, die Nachwuchsförderung ist nicht gut genug, sie kriegen zu wenig Special-Team-Zeit, die halt wichtig ist, oder wichtige Rollen in den Mannschaften. Ja, stimmt alles, und sicher sind die Clubs hauptverantwortlich für die Ausbildung der deutschen Spieler auch. Und da braucht man jetzt, glaube ich, nicht in das Liga-Bashing reingehen, dass das sehr verbesserungswürdig ist, haben wir immer wieder auch so schon angesprochen. Aber es ist auch Aufgabe der Nationalmannschaft. Und da sage ich halt ganz klar, wenn du so ein Spiel gegen Ungarn hast, wo keinerlei Gefahr ist und man 5-6-0 Anfang des letzten Drittels führt und dann ein Andi Eder seine ersten Minuten bekommt, wo ich sage so, warum denn nicht? Man hat noch wichtige Spiele danach. Warum gibt man den anderen nicht mal eine Verschnaufpause? Warum gibt man dem Andi Eder nicht mehr Zeit, da in das Spiel reinzufinden? Das ist ein wichtiger Puzzlestein, der dir weiterhin helfen kann. Und er hat sich ja auch festgespielt. Ein Philipp Sinn sitzt mit, glaube ich, 0 Minuten in dem Spiel auf der Bank. Das ist ein Investment in die Zukunft. Klar, im Moment sind vielleicht die anderen Verteidiger vorne dran, kann man auch drüber streiten, aber ist so aufgestellt, ist fein für mich. Aber wenn du so einen Spielstand hast, dann gib doch dem Jungen Minuten, gib ihm diese Quality Time, um zu wachsen, weil du in den nächsten Jahren profitierst du dann daraus und nicht, wenn die Alten dann rausfallen und sich dann wundern, dass das zweite Glied, die zweite Reihe einfach keine Erfahrung hat. Und das sind halt diese Punkte, man kann es sicher an der DEL festmachen, aber man muss schon auch seinen eigenen Teil dazu beitragen.
Da waren jetzt sehr, sehr viele Punkte dabei. Ich würde gerne die Meinung von Olli auch abholen. Fehlt es da ein bisschen auch in der Tiefe, so wie es Stefan beschrieben hat?
Also ich fand's schön, wie es der Stefan beschrieben hat in Bezug auf, dass man halt ja so ein bisschen dann festhängt und den gleichen Leuten das Vertrauen gibt. Das soll die Leistung jedes Einzelnen überhaupt nicht schmälern. aber dann einfach auch mal mutig zu sein und jemanden halt reinzuholen. Also ich kenne ja auch keine Hintergründe und ich weiß nicht, was das für Charaktere sind und ob das dann alles, aber mal mutig zu sein und jemand, der wirklich eine grandiose Saison gespielt hat, dann wirklich auch mitzunehmen und nicht nach Hause zu schicken, wenn es dann doch nicht passt oder kurz vor der WM oder was auch immer. Das sind so die Dinge, wo ich jetzt tatsächlich auch beobachtet habe. Mhm. Ich mag die Jungs alle, weil da ist ein Großteil von denen 23 Silbermedaillengewinner geworden. Und ich finde auch gut, wenn jemand seine Leistung erbracht hat, wenn man das schätzt. Aber es ist so, wie es der Stefan gut auf den Punkt gebracht hat, meiner Meinung nach, dass so ein bisschen der Mut fehlt, an 3, 4 Schlüsselstellen halt auch mal was auszuprobieren und zu sagen, okay, und jetzt nehmen wir den noch mit und den noch mit. Ich weiß nicht, ob das von der Qualität her anders gewesen wäre. Die müsse sich natürlich dann auch international beweisen. Das kann natürlich auch gnadenlos nach hinten gehen. Dann sitzt man hier und sage, wieso hat er denn jetzt den mitgenommen? Keinerlei Erfahrung in der Nationalmannschaft, keinerlei internationale Erfahrung. Aber ich erlebe es schon auch so ein bisschen, dass es so eine Sicherheitsnummer ist, dass man weiß, was man hat, man nimmt es mit, die bringen ihre Leistung und dann ist es halt auf der anderen Seite, was weiß ich, in Lettland, wo ich auch weiß, dass die halt sich immer wahnsinnig reinfuchsen können und halt sich auch also motivieren können über alles hinaus. Ich sage nicht, dass die Deutschen nicht motiviert sind, aber Da springt dann der Funke einfach über und die sind total verrückt, dass sie jetzt wieder für ihr Land spielen dürfen. Und das ist dann vielleicht das entscheidende Quäntchen, das dann fehlt in dem Moment gegenüber jemandem, der also war jetzt viel Konjunktiv drin, viel könnte sein und so weiter. Aber so diese Euphorie zu spüren, wie sie damals halt 23 in Riga und in Tampere war, wo es halt auch so ein zuerst war die Gemeinschaft und dann ist man irgendwie so miteinander immer mehr in Schwung gekommen und dann funktionieren manchmal Sachen, die verrückt sind, dass man dann ein Tor schießt, den Torwart schon draußen gegen die USA, dann in der Verlängerung das Tor schießt zum Sieg. Das sind Sachen, das funktioniert, wenn irgendein Spirit drin ist, der besonders ist und das hat man nicht gespürt und das war jetzt halt eher nicht. Jetzt habe ich fast wie ein Politiker geklungen, habe viel geredet und nichts gesagt.
Nein, ich finde schon, du hast schon wichtige Punkte auch drin gehabt. Es geht ja nicht um die Person als Spieler. Das ist ja nicht so, dass wir irgendjemand die WM-Teilnahme nicht gönnen. Das ist ja überhaupt nicht so. Und das ist absolut richtig, wenn man dann irgendwie mal den Mut beweist und 4, 5 neue mit reinbringt und es geht nach hinten los. Dann sind wir die Ersten, die auch da sitzen und sagen, war das wirklich richtig? Aber das ist halt auch eine Sache der Kommunikation. Wenn man jetzt sagt, dieses Jahr, natürlich kann man diese WM nicht abschenken, darum geht's ja auch gar nicht. Aber man kann sagen, hey, wir haben diese enorm wenig NHL-Spieler. Wir versuchen dieses Mal wirklich eine Misch reinzubringen aus vielleicht ein bisschen Stück Geilheit, wenn ich so sagen darf, weil man halt einfach noch nicht viele WM-Spiele gemacht hat oder auch noch nicht viele Nationalmannschaftsspiele gemacht hat, gemischt mit der Erfahrung und versucht damit irgendwo einen neuen Reiz zu setzen, weil, sind wir mal ehrlich, gegen den Abstieg wäre es jetzt mit 4, 5 anderen Spielern, die jetzt nicht bis jetzt viel Nationalmannschaft gespielt haben, auch nicht gegangen. Und wenn man das halt einfach richtig vorher framet, darum geht's ja, dass man lässt sich einfach nirgends in die Karten schauen, man kommuniziert auch gar nicht und dann ist man überrascht über das Echo. Weil dann, wenn du halt nicht framest, wie man immer so schön sagt, wenn man kein Bild erzeugt, dann machen die Leute sich ein Bild. Und dann kommen diese Schelten dabei raus. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist am Ende, es spielen die gleichen Spieler zusammen. Man merkt am Anfang, es geht nicht. Gibt es aber auch keine Änderung. Das ist für mich eine Coaching-Sache, dass man dann mal einen Reiz setzt, dass man vielleicht die Top-Reihe auseinandernimmt, da jemanden anderen noch dazu setzt, zum Beispiel jetzt Samenski rausnimmt, Cahun dafür rein, Samenski in die zweite Reihe. Einfach mal, um ein bisschen mischen, was auszuprobieren, den Reiz zu setzen, den Spielern zu zeigen, hey, das ist nicht gut, was ihr gerade macht. Ich meine, das wissen sie selber, aber manchmal hilft sowas einfach auch, so ein Push. Und man hat so das Gefühl, da passiert halt einfach nichts. Das wird so stoisch gemacht und wenn der Plan A halt nicht funktioniert, dann wird es halt nichts mehr im Viertelfinale. Und dann hast du halt diese Sache, dass halt im Moment Weißrussland und Russland gar nicht mitspielen. Wenn die wieder dabei sind, dann sprechen wir wahrscheinlich über Jahre wieder nicht übers Viertelfinale. Also ja, 2018 Silber, 2023 Silber. Ich glaube, das 2023 hat uns nicht gut getan, ganz ehrlich. Man hat 2018 die richtigen Schritte genommen, hat eine gute Richtung eingeschlagen und da, wo die Schweizer aufgebaut haben und dann auch immer weitergemacht haben, haben wir dann 23 gesagt, geil, wir sind auf dem perfekten Weg, es wurde für mich nichts mehr hinterfragt und man hat es stur weitergemacht und hat sich irgendwo blenden lassen von dem Erfolg und ich finde, dieses Jahr sieht man es einfach gewaltig, dadurch, dass die NHLer nichts kaschieren und ja, das ist halt, wo wir definitiv jetzt irgendwo da ansetzen müssen, wenn ich jetzt in DEB reinschaue und dann hoffen wir einfach, dass nächstes Jahr mit vielen, ja, musst du halt einfach darauf hoffen, dass viele deutsche Spieler nicht in den Playoffs tief mitspielen und Euphorie dann vielleicht eine Überraschung gelingt, dass wir zumindest ins Halbfinale kommen, wäre halt ganz schön. Oder einfach ein geiles Turnier spielen, das wird mir ja schon reichen.
Ich habe so das Gefühl, wir versuchen jetzt auch so ein bisschen zu erklären, woran dieses Scheitern in der Gruppenphase gelegen hat und auch so ein bisschen zu erklären, was man besser hätte machen können. Einfach nur mal als kleinen Gedanken für euch reingeworfen, ist jetzt vielleicht nicht meine Meinung, aber einfach mal nur darüber nachzudenken. Es ist jetzt der 5. Platz geworden, 10 Punkte, ein Punkt hinter der USA. Ist man vielleicht einfach nicht besser als dieser Platz 5, Olli?
Ja, also ich finde, man gehört da halt irgendwo hin. Also ich glaube, das hat auch der sportliche Leiter gesagt, dass man irgendwo zwischen 7 und 12 ist und ein Jahr passt's dann und dann kommt man halt unter die Top 8 und im nächsten Jahr passt's wieder nicht. Ich meine, wenn man sich die Tabelle anschaut, wenn das Spiel gegen die USA in der Verlängerung gewonnen wird, hat Deutschland 11 Punkte, die USA 10, dann ist Deutschland ab Platz 4, dann redet man auch schon wieder anders. Aber ich habe für mich eigentlich relativ klar, es gibt mittlerweile so 6 Mannschaften, die oben hingehören. Dann gibt es halt so eine Gruppe, Slowakei, Lettland, Dänemark, jetzt vielleicht auch Norwegen, die sind so irgendwo in der Mitte. Und dann gibt es halt in jeder Gruppe immer irgendwie 2 Teams, die leider dem Ganzen gar nicht standhalten können und dann halt untereinander irgendwie ausmachen müssen, wer absteigt und die anderen beiden bleiben dann drin. Also es ist für mich dieses Jahr so eindrücklich wie schon lange nicht mehr, dass es eigentlich eine Drei-Klassen-Gesellschaft ist. So die guten Mannschaften, die dann letztlich die Siege unter sich ausmachen. So ein Mittelfeld, wo dann halt mal der eine reinrutscht oder der andere reinrutscht. Und dann halt immer irgendwie 2 Teams pro Gruppe, die 0 Chancen haben, wo sich jeder irgendwie das Torverhältnis einigermaßen aufhübscht. Und die halt vielleicht mal, wenn sie einen guten Tag haben, dann in einem anderen Team einen Punkt abknapsen. So sehe ich es in diesem Jahr zumindest. Also dieses Jahr habe ich das so eindrücklich erlebt, wie sonst eigentlich nicht.
Ja, aber der Olli das jetzt schon eigentlich komplett erledigt hat für mich das Thema. Vielleicht noch ein anderer Blickwinkel. Mir ist dieser 5. Platz auch völlig egal. Und wenn es auch für den 4. gereicht hat, ändert für mich einfach nichts, dass die 2 letzten Turniere kein gutes Eishockey war. Und wenn man damit ins Halbfinale gekommen wäre, dann wäre es kein gutes Eishockey, das erfolgreich ist. Und wenn man Platz 7 in der Gruppe belegt hätte, dann wäre es kein gutes Eishockey, das nicht erfolgreich ist. Aber es ändert an der Ausgangssituation nichts. Und das ist der Punkt, den man in den Griff kriegen soll. Und das hatte ich ja auch am Ende von meinem Teil davor gesagt. Wenn man nächstes Jahr auch wieder ausscheidet in der Gruppenphase, dafür aber gutes Eishockey gespielt haben. Das muss nicht immer offensiv und spektakulär sein, aber einfach nicht fehlerbehaftet auf allen Positionen, dann bin ich auch zufrieden. Die Enttäuschung kommt halt wirklich daher, dass in diesen beiden Turnieren eigentlich auch keinerlei wirkliches System erkennbar war und keine Automatismen, kein Teamplay. Und da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Und das liegt ja auch nicht nur an Kreis, da sind ja noch andere Trainer dabei, wie Liesk, French und Sulzer. Also das sind ja jetzt auch keine unbekannten Namen in der Liga und da kann man jetzt auch nicht auf ein Team gehen, weil das sind auch drei verschiedene Teams.
Ja. Jetzt muss ich mal nachfragen, weil du immer von zwei Turnieren sprichst. Meinst du jetzt 25, 26 oder nimmst du da Olympia auch mit rein?
Olympia.
Weil man muss ja auch fast sagen, Olympia, da war ja auch, glaube ich, nicht ganz die Diskussion, dieses Ausscheiden im Viertelfinale. Ich möchte es jetzt gar nicht nochmal aufmachen. Aber trotzdem sehe ich da auch Parallelen, weil ja die Kritik vor allem dahin geht, zu sagen, Viertelfinale schön und gut, aber die Art und Weise ist ja das Problem gewesen auch da, oder?
Genau, genau. Und das Witzige ist ja, viele sagen, ja, aber du kannst doch jetzt die WM nicht mit Olympia vergleichen. Das war ja die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten. Ja, aber es waren halt auch bei den anderen Mannschaften die besten anderen Nationen seit langem. Vielleicht nicht bei jeder Nation aller Zeiten, aber seit langem da gestanden. Und das war das ganze Niveau höher. Und dadurch kannst du halt das schon irgendwo vergleichen. Und auch da hat man eigentlich gegen die Nation, und da sehe ich die Letten einfach auch, ja, sie haben ein paar Spieler jetzt drin, die in der Schweiz sind und auch von Florida Vilmanis bekommen, aber wir haben auch mit Mo Seider einen der besten Verteidiger der Welt dabei und Absolut. Deswegen, ich finde schon, dass man die Turniere miteinander vergleichen kann. Es war anders Eishockey-Niveau, aber trotzdem hat es einfach spielerisch überall gehakt.
Ihr habt ja beide auch schon so die Kommunikation ein bisschen angesprochen und ich fand das bei diesem Turnier wirklich auch auffällig. Wir reden jetzt sehr viel über Auffälligkeiten und auf der anderen Seite auch interessant, Moritz Seider sprach nach dem Spiel gegen Großbritannien davon sinngemäß, man werde dem eigenen Standard nicht gerecht. Man hat viel zu viele eigene Fehler oder viel zu viele Fehler im eigenen Spiel gemacht. Jeder Einzelne müsse sich hinterfragen, wie gesagt, sinngemäß. Sehr ehrliches Interview. Ich mag ihn auch als Spieler gerne. Du hast gesagt, einer der besten Spieler der Welt. Und ich finde auch, so ein Führungsspieler darf sich sowas auch rausnehmen. Wirklich absolut ehrliches Interview. Danach direkt war ja bei Magenta Sport Christian Künast, DEB-Vorstand Sport, sagte dann, dass er Moritz Seider so ein bisschen zu kritisch empfand in dem Interview. Man muss vielleicht dazu sagen, auch zum Kontext, war natürlich beides direkt nach dem Spiel. Da sind natürlich die Emotionen auch nochmal ein bisschen anders. Wie seht ihr beide diese beiden Interviews, weil ich finde schon sehr interessant, vor allem wenn man es auch mit anderen Sportarten vergleicht. Beim Fußball könnte ich mir vorstellen, wäre so ein Echo dann nochmal ein anderes, wenn dann zwei Interviews geführt werden, die dann doch, ja, wo das eine auf dem anderen so ein bisschen Bezug nimmt, Stefan.
Ja, das trifft eigentlich genau den Nagel auf den Kopf, den ich davor versucht habe darzustellen. Moritz Seider spricht es ganz klar an. Er spricht ja auch noch davon, ja super, wir haben gegen Großbritannien und Ungarn gewonnen, aber das kann man doch nicht wirklich feiern. Da hat er komplett recht. Das sind die Mannschaften, die du einfach um 3 Uhr nachts, so schön wie man sagt, schlagen musst. Bei allem Respekt.
Das ist ja gar nicht respektierlich gemeint, aber das ist einfach
Nein.
von der Qualität. Das muss man einfach auch mal sagen.
Darüber dürfen wir gar nicht reden. Und dass du dann gegen Österreich, das Spiel war ja gut, das war okay, aber dass du halt gegen Lettland dich so unterkriegen lässt, gegen USA, die jetzt auch überhaupt kein Gradmesser sind für mich in dem Turnier, dann spielerisch auch solche Probleme hast, das musst du ansprechen als Captain irgendwo. Also wer denn sonst? Und das ist genau dieses Problem. Dann kommt ein Christian Künast. Und wenn ich jetzt überall lese, ist Harry Kreis noch sicher? Warum spricht denn keiner über Christian Künast? Also er ist doch der Chef dahinter. Und er ist der Erste, der sich danach wieder hinstellt und alles glatt bügelt, das Bekenntnis zu Kreis vermeidet und dann noch, also sorry, dieses Bekenntnis zu Kreis vermeidet, ist der gleiche, der vor Olympia unnötigerweise ohne jeglichen Druck oder auslaufenden Vertrag Harry Kreis verlängert hat. Also, und sich dann hinstellt und Spieler kritisiert, die dieses Jahr nicht dabei sind, aber jedes Jahr, Entschuldigung, sich den Arsch für den DEB aufgerissen haben, da muss ich mich gerade echt zusammenreißen, weil das ist genau das Problem, dass man nicht kommuniziert und meint, alles intern lösen zu müssen. Ja, es gibt Internas, die gehören nicht an die Öffentlichkeit und so eine Aufarbeitung sollte definitiv auch erst gemacht werden, wie er auch anspricht. Trotzdem darf ein Spieler auch, hier wieder auch zum Fußball, wenn sich ein Kimmich vorne dran stellt oder ein Müller früher, die durften auch die Wahrheit sagen oder ihre Wahrheit. Und da wird alles glatt gebügelt, minimale Kommunikation und minimale Commitment irgendwie zu sagen, ja klar, das Ziel ist Viertelfinale, egal wie. Nein, egal wie ist nicht richtig. Und das ist der Punkt, der mich echt sauer macht. Und ich einfach mal erwarte, dass da auch ein Statement vom DB kommt und auch mal gesagt wird, okay, die zwei Turniere waren scheiße. Wir müssen daran besser werden. Und wir waren, Helmut, wir waren in Garmisch. Mhm. Man hat gemerkt, wie gereizt Harry Kreis auf die Frage zu Olympia war. Und da merkt man einfach, das ist nicht aufgearbeitet. Da, entweder es ist keine Einsicht, Arroganz, weiß ich nicht, oder es ist nicht aufgearbeitet. Und das ist der Job des General Managers, wie er sich schimpft. Der ist der Chef und nicht der Head Coach oder wer auch immer sonst. Er ist der Chef und der ist für die Linie und für die Aufarbeitung zuständig. Und das passt im Moment nicht, sage ich ganz klar. Und ich sage das, weil mir was dran liegt am deutschen Eishockey, nicht weil ich irgendwie eine Person nicht mag.
Olli, du hast in deiner Tätigkeit als Kommentator ja auch schon unzählige Interviews geführt und kennst die Situation, bei Spielen mit Akteuren zu sprechen. Wie bewertest du diese beiden Interviews? Wie hast du das erlebt?
Also ich finde es herzerfrischend, wenn jemand so offen und ehrlich sagt, wenn was gut war. Das kommt meiner Meinung nach dann auch irgendwie gar nie vor. Wenn wirklich, also das ist sowas, wo wir Deutsche, finde ich, auch noch so ein bisschen lernen können, dass man auch mal gute Sachen wirklich positiv darstellt und stolz drauf ist, wenn man was geschafft hat. Aber auch eben, wenn man halt Kritik übt und sagt, das war halt jetzt nicht gut, da müssen wir dran arbeiten. Auch diese Geschichte mit, was ein Gradmesser sein sollte und was nicht. Ich fand es super. Ich finde es dann fast schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, fast schon ein bisschen befremdlich, weil so diese Kritik an dieser Kritik, die ist ja auch nicht offen und ehrlich geäußert worden. Also entweder stelle ich mich dann hin und sage, der schießt übers Ziel hinaus mit seiner Kritik, weil das und das ist anders. Aber ich kann doch nicht sagen, das war mir ein bisschen zu viel Kritik, also beim besten Wille. Entweder war es zu viel Kritik, dann kann ich aber auch sagen, warum es mir zu viel Kritik war. Oder es war halt berechtigte Kritik und dann stimme ich dem zu. Und das ist für mich, das, was der Stefan auch gesagt hat, das wäre für mich eine offene Kommunikation. Und wenn man sich die Interviews anhört, also ich höre die Interviews ja auch und höre mir das an in irgendwelchen Podcasts und so weiter, diese Dünnhäutigkeit auf der einen Seite und diese auch nicht so offen über Dinge reden auf der anderen Seite, das ist, finde ich, halt einfach schwierig. Und auch zum Stefan, ich habe das ja jetzt auch selber erlebt über ein paar Spielzeiten hinweg. Ich finde, eigentlich kann einem als Sportler oder als ehemaliger Sportler oder so erstmal nichts Besseres passieren, als irgendwo sportlicher Leiter zu werden, weil da ist man so lange nicht in der Kritik. Und dann fliegt der nächste Trainer und dann fliegt der nächste Trainer und dann wird der nächste Trainer in die Kritik gestellt. und der sportliche Leiter, der wirbelt im Hintergrund und ist so lang aus dem Fokus raus. Also ich habe das jetzt halt auch hautnah erlebt, immer mal wieder, wo ich sage, eigentlich kann einem als berenteter Sportler oder wie auch immer nichts Besseres passieren, wie wenn man sportlicher Leiter wird, weil da bist du deutlich länger im Amt, auch wenn es scheiße läuft, wie wenn du Trainer wirst. Also von daher stimme ich da im Stefan vollkommen zu. Ich habe zwei Beispiele, wo das jetzt zu 100% passt.
Und jetzt haben wir gerade bei diesem Thema Kommunikation und Interviews und Experten sind den Vorteil, dass Moritz Müller Experte bei Magenta Sport bei dieser WM war und ist. Und er sagte in seiner Analyse, ich glaube, das Video ist auch also zumindest in der Eishockey-Bubble so ein bisschen viral gegangen. Er sagte sinngemäß, dass die Zeit reif sei, dass sich alle Akteure an einen Tisch setzen. Und nun kennen wir Mo und seine offene und ehrliche Art. Und ich finde es auch gut, dass sich jemand dahinstellt und die Dinge so aus seiner Sicht auch klar benennt. Geht ihr denn generell mit seiner Analyse mit? Und wir haben ja auch schon gesagt, mit dem Hinblick auf die nächste WM, was sagt ihr zu der Kritik von Mo Stefan?
Ja, erstmal bringt es mir Erleichterung, weil ich finde, ich habe schon relativ klar Stellung bezogen gerade und ist in dem Podcast, wenn man das immer so klar sagt, auch nicht immer ganz einfach, weil es gibt sicher auch andere Meinungen und es ist dann schön zu hören und ich habe das Interview tatsächlich nicht gehört, wenn auch Moritz Müller das so klar anspricht.
Also er meinte damit auch die ganzen Ligen, DEL, DL2, Oberliga hat er mit reingenommen, DEB, dass sich da
wirklich
die Akteure an einem Platz, an einen Tisch hocken, so hat es, glaube ich, sinngemäß
gemeint. Ja, also wie gesagt, wir haben vorher die Förderung angesprochen.
Ja.
Was haben wir am Anfang der Saison gesagt? Wie kann Ingolstadt einen 22-jährigen Ausländer holen fürs Tor und dem einen Nico Pertuch vorsetzen? Oder irgendeinen anderen deutschen Torwart, den man an hoch 10 an diese Situation, in dieser Situation bringen kann? Torwart ist das erste Mal für mich in Jahren, dass wir wirklich irgendwo ein Torwartproblem haben. Ein Florian Bugel, der nicht aus dem Puschen kommt. Ein Simon Wolf, der in München keine Spielzeit bekommt. Und auch da, ja, Bibo hat klasse gespielt, aber wäre vielleicht auch mal an der Zeit gewesen, diesen Schritt dann einfach mal zu gehen und ihm Zeit zu geben. Das spielt da zusammen. Dann hast du Trainerposition. Wenn man jetzt da schaut, wer ist da seit Jahren? Es sind da immer auch ausländische Trainer dabei. Mark French dieses Jahr. Auch da, es wird in der Liga eigentlich nur ausländische Trainer angestellt. Ich habe seit Jahren, ich wüsste jetzt so ad hoc, fällt mir jetzt keiner ein, kein deutscher Nachwuchstrainer. Also Nachwuchs, ein neuer Trainer in der Liga, Sulzer vor x Jahren, ja.
Ich wollte auch Sulzer sagen, ja, aber ja.
Ich weiß, fällt mir jetzt genau nicht ein.
In dein Meinungsbild da reinpasst, genau.
Ja, aber das ist halt auch schon lang her. Also, und es ist einer. Und es ist einfach an allen Ecken und Enden. Und ja, ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Man muss sich zusammensetzen, das ist ganz klar und wichtig, da gebe ich ihm absolut recht. Ich weiß halt nicht, ob immer zusammensetzen was bringt. Wie oft haben wir das gehört, ja, die Mannschaft spielt schlecht, wir müssen uns mal zusammensetzen danach.
Ich weiß genau, auf welche Situation und welche Aussagen du gerade anspielst. Also ich sag nur, ich glaube Playoffs 25 war das.
Ja, das
oder
fünfte
über die
Mal
Saison
dann.
Hinweg, ja.
Genau. Nee, aber es tut sich halt im deutschen Eishockey nichts. Von vorn bis hinten. In Corona weiß man, dass die Hälfte der Liga nicht spielen wollte, weil sie 800.000 Euro vom Staat gekriegt haben und einfach nicht die Notwendigkeit gesehen haben, dann irgendwie selbst zu spielen. Es wird wieder eingedeutscht, von vorne bis hinten. Und es ist kein Learning da, keine Professionalität in den Vereinen. Da gibt es wenige Vereine, die einfach professionell Eishockey denken. Ich zähle da die Eisbären Berlin ganz spitze, an der Spitze dazu, seit Jahren für mich. Nicht, weil sie Meister sind, sondern weil sie einfach überall Eishockeywissen sitzen haben. Ist für mich zum Beispiel in Mannheim seit Jahren ein Problem, dass da der Geldgeber wahnsinnig viel mitredet, der gar nicht aus dem Eishockey kommt. Aber die sind immer noch top aufgestellt. Aber es gibt ganz viele andere, ich will da jetzt keinen rauspicken, um auch böses Blut zu vermeiden, aber es gibt genug andere Organisationen, die einfach immer noch wahnsinnig amateurhaft aufgestellt sind, in der DL1 wie in der DL2. Und ja, das ist, da muss man anpacken. Und immer zusammensetzen lutscht sich halt auch irgendwann aus. Aber es ist halt der einzige Punkt, den man jetzt machen kann, deswegen ist es auch nötig. Also einen Punkteplan erstellen. Einfach mal einen Punkteplan erstellen. Mannschaften zwingen, etwas zu tun. Ja, natürlich, die DEL besteht aus den 14 einzelnen Gesellschaftern. Natürlich werden die sich nicht selbst ans Bein pinkeln. Aber vielleicht ist es dann mal an der Zeit, die Struktur zu überdenken und zu sagen, wir machen hier eine unabhängige Struktur rein. Und diese unabhängige Struktur macht einen wirklichen Nachwuchsplan, wo zum Beispiel auch Frauen-Eishockey mitgedacht wird, wo professionellere Strukturen in der Jugend mit einer bestimmten Vorgabe an Eiszeiten. Es gibt so viel. Aber wenn halt diejenigen, die entscheiden, die das Problem sind, dann wirst du nicht vorwärts kommen.
Ja, Mo Müller hat ja das große Ganze angesprochen, so wie es ja Stefan jetzt gerade ausgeführt hat, Olli. Zum Abschluss diesen Teils. Was glaubst du, was muss sich deiner Meinung nach alles ändern? Ich meine, wir haben nur ein Jahr Zeit bis zur WM 27. Wo siehst du Ansatzpunkte, wo man wirklich sagen kann, das kann man ändern?
Also was man auf jeden Fall ändern kann, ist einfach, dass man halt Dinge versucht, jetzt wirklich zu regeln, positiv zu regeln und sich nicht irgendwie gegenseitig dann noch irgendwie in die Bredouille bringt. Also, dass man einfach auch Leute ihre Meinung lässt, dass man trotz allem dann halt auch offen miteinander umgeht. Und ich sehe es ein bisschen anders wie der Stefan in Bezug auf miteinander reden. Ich bin, auch wenn man es mir nicht glaubt, kein großer Redner, wenn es um Kritik geht. Ich bin da auch, ich tue mir da wirklich schwer. Ich kann super die Leute positiv darstellen. Ich kann auch jemandem Mut zusprechen. Ich bin jemand, der sich reinfühlt und den Leuten genau die Worte gibt, wenn sie eh schon gut sind, die sie noch zusätzlich brauchen, dass sie top wäre. Aber ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn es um Kritik geht. Ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn es um kritische Dinge geht. Und ich erlebe aber für mich, und das ist jetzt wirklich so ein eigenes Erleben, was ich dann auch vielleicht für andere sehen könnte, ich erlebe für mich, dass es halt manchmal nicht anders geht und dann aber wirklich auch jedes Mal gut war, wenn es gemacht wurde, weil es dann einfach Veränderungen gebracht hat. Und ich denke, das muss das Credo sein, dass man wirklich halt, dass man Dinge, die schlecht waren, ansprechen darf, ohne dass man gleich irgendwie in die Parade gefahren kriegt, dass man das intern nochmal komplett miteinander auch analysiert und da jeder seine Meinung sagen darf und dass man auf der anderen Seite, weil ich halt immer so tick, trotz allem auch einfach positive Dinge abbildet und sagt, okay, das und das und das ist doch eigentlich schon ganz gut. Wie können wir das verbessern? Also ich habe mal eine Hausarbeit während meinem Studium geschrieben, da ging es darum, dass man halt, wenn jemand mittelmäßig ist und ich dokter da dran rum an seinen Schwächen, dann wird er halt mittelmäßig oder vielleicht ein bisschen besser als mittelmäßig. Wenn er aber in irgendwas schon richtig gut ist, wenn ich da dran rumdokter, dann wird er vielleicht Spitzenklasse. Und das war sowas, das hat mich schon auch geprägt. Also wenn ich sehe, wenn jemand was richtig gut kann, den dann in dem noch zu stärken, damit er dann vielleicht wirklich über die Maßen gut wird, dann hat man auch was gewonnen, weil dann hat man wirklich Spieler, die vielleicht oder auch Manager oder was auch immer, die bewundernswerte Leistungen bringen und damit halt allen gut tun.
Finde ich sehr gut. Finde ich einen guten Punkt. Auch da anschließend vielleicht zum Künast-Interview. Dazu muss man die Spieler aber auch verstehen. Und vor allem die Spieler, die in der jetzigen Zeit rauskommen. Und wenn dann solche Sätze kommen wie, ja, zu meiner Zeit, wo Eishockey gespielt wurde, hat man wegen einer Hochzeit oder einer Geburt nicht keine WM abgesagt, zeigt für mich sehr deutlich, dass man nicht am Puls der Zeit lebt. Und vielleicht sollte man sich da dann auch weiterbilden, dass man die Spieler dann eben auch positiv bestärken kann, weil man sie auch versteht, wie sie ticken.
Ja, interessante Ansichten von euch beiden. Ich finde es auch sehr schön, wie ihr das beides herausgearbeitet habt, um diesen Punkt vielleicht, ja, positiv kann man es jetzt vielleicht nicht ganz abschließen, aber das, was jetzt auch so rausgekommen ist, es wird ja wohl so sein, Gerüchte halber, dass das erste Spiel bei der Eishockey-WM 27 in dem Fußballstadion Schalke oder auf Schalke, sagt man ja, stattfinden wird, deckt sich auch mit unseren Informationen. Ist irgendwie so ein bisschen Euphorie, kann man doch da dann auch schüren, oder? Also wenn ich mir das so vorstelle, also wir haben die Bilder ja 2010 noch vor uns, das kann auch wieder, jetzt wieder böses Wort, aber in erster Linie auch ein richtig geiles Event werden, Olli, oder?
Definitiv, also es kann definitiv ein geiles Event werden. Ich glaube auch, dass man das auch will, um so eine Initialzündung zu erreichen. Das ist sicher auch eine gute Idee. Auf der anderen Seite, das ist so die kleine Sorge, die ich im Hinterkopf habe, ist halt auch da wieder was, wo man schon mal hatte und wo man sich auf Altbewährtes verlässt und meint, man kann jetzt eventuell mit Copy and Paste dafür sorgen, dass das genau so ein Wahnsinns-Event wird wie 2010. Also da wäre ich jetzt vielleicht auch jemand gewesen, wo gesagt hätte, Mensch, man kann ja die Erfahrungen, die man dort gemacht hat, rausnehmen und man macht es dann trotzdem auf einen anderen Weg. Also das ist so die einzige Sorge, die ich habe. Das kann klappen. Ich würde es mir auch wünschen, dass das klappt, dass das genauso ein super Event wird wie damals. Das würde mich auch riesig freuen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles machen würde, dass der Sport populärer wird. Es ist auch wieder, wenn ich drauf schaue, so eine Geschichte, wo ich sage, okay, man hatte mal was, das war erfolgreich und jetzt kopiert man das nochmal oder macht man das nochmal und hofft, dass es genauso erfolgreich wird. Also so die Kreativität, die man da vielleicht auch hätte zeigen können, fehlt mir da ein bisschen. Aber das ist ganz, also ist meine ganz persönliche Meinung da dazu. Nicht, ich würde mich über alles freuen, wenn das so ein sensationelles Event wird wie 2010.
Ich glaube, Event können wir. Ich glaube, das wird cool. Ja, klar, wäre es cool, irgendwie noch was anderes. Da bin ich absolut bei dir. Ich hätte aber auch wenig Ideen. So diese Klingenthal-Schanze, glaube ich, war das in der DL2, wo man drunter gespielt hat. Das war schon auch sehr, sehr geil. Aber da kriegst du, glaube ich, einfach zu wenig Leute rein.
Ich glaube, du brauchst halt einfach ein Stadion, auch was du zumachen kannst. Das ist ja auf Schalke der
Fall. Ja, ja.
Düsseldorf, glaube ich, oder? Düsseldorf kann man, glaube ich, auch zumachen, wenn ich mich nicht täusche.
Oh, das weiß ich nicht.
Fußballstadion.
Nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß es nicht.
Vielleicht wissen es unsere HörerInnen, wenn da Fußballfans drunter sind, aber ja.
Ja. Ja. Ja, auch wenn das jetzt viel klare Worte vielleicht waren, es sollte jetzt nicht unbedingt als Geschimpfe rübergehen oder als Abneigung, sondern wie der Olli sagt, uns geht es ja ums Eishockey. Und man ist da mit dem Herz dabei. Und deswegen kommen solche Emotionen und so ein Unverständnis irgendwo raus. Und am Ende wollen wir ja alle, dass das Eishockey mehr präsent wird. Und das reicht man meistens leider über Erfolge, nicht über gutes Spiel, weil das verstehen zu wenige, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da rede ich jetzt nicht von den Eishockey-Fans, die hier den Podcast hören, sondern diejenigen, die immer sagen, zum Beispiel, der Puck ist ja so klein im Fernsehen. Nicht despektierlich gemeint, das ist sehr korrekt. Aber ja, die muss man mit Spektakel abholen und erfolgen. Und das geht halt gerade in eine Richtung, wo ich halt befürchte, dass uns das über Jahre zurückwirft. Und mir halt einfach wichtig ist, dass dass es irgendwie gehört wird, irgendwo verstanden wird und man vielleicht noch irgendwie einfach mal die Kurve bekommt.
Ja, ich glaube, das ist aus euren Ausführungen auch rausgekommen, dass es halt vor allem auch oder vor allem in erster Linie um die Sache an sich geht. Und ich finde, da ist konstruktive Kritik auch erlaubt. Also deswegen sitzen wir hier zusammen und reden darüber. Wir schauen jetzt mal doch wieder, weil wir waren jetzt schon in 27 und das wird uns sicherlich auch im Podcast weiter beschäftigen. Wir gucken mal auf das Viertelfinale jetzt von der Weltmeisterschaft und da nur ganz kurz eure Einschätzungen. Einfach die Tipps, wer weiterkommt. Olli, ich würde mal bei dir beginnen. Wir gehen mal die Partien durch. Einfach kurze Einschätzung von dir, Schweiz gegen Schweden.
Schweiz. Also Schweiz, weil ich es mir wünsche und Schweiz, weil ich davon überzeugt bin, dass die so, also auch wenn die jetzt auch in den vergangenen Jahren immer die Situation hatten, dass sie eine grandiose Vorrunde gespielt hätten und dann irgendwie doch Probleme bekommen hätten, die Schweiz wird da definitiv weiterkommen, meiner Meinung nach.
Stefan, ja, du sollst gleich anschließen, mach mal so, glaube ich, einfach.
Gehe ich mit, auch wenn es natürlich eine fiese Auslosung ist für sie. Jetzt wird man schon mal da ganz oben festgenagelt in der Gruppe und dann holt man sich Schweden.
Gut.
Aber
das ist halt so.
Ja, ich denke, ich gehe mit der Schweiz.
Also ich kann es ganz kurz noch ergänzen. Ich habe heute einen Artikel von einem Freund aus der Schweiz bekommen, mit dem ich relativ viel Kontakt habe. Und der hat vor den letzten Partien auch gesagt, nicht unbedingt Schweden. Und der hat mir jetzt einen Zeitungsartikel geschickt, wo es genau darum ging, dass halt die Schweiz wohl schon auch so ein bisschen ein Problem damit hat, weil man halt gegen Schweden dann doch sehr häufig den Kürzeren gezogen hat. Aber ich denke, das Trauma wird überwunden.
Ja, apropos interessante Konstellation. Kanada, USA, Olli.
Ja,
ich glaub,
also da.
Das ist mal mit einem klaren Favoriten, oder? Wenn man sich jetzt den Turnierverlauf anschaut.
Ja, die Vorzeichen sind klar. Ich habe auch schon gehört, dass die einzige Chance der Amerikaner ist, dass sie es schaffen, den Kanadiern unter die Haut zu gehen in dem Spiel, dass sie sie wirklich so verrückt machen, dass sie dann aus dem Konzept kommen, weil qualitativ sind sie deutlich unterlegen und ich glaube auch, das ist der Unterschied zu den vergangenen Spielen, wo sie dann halt doch sich jetzt im Finale durchgesetzt haben. Auch da, also dieses Finale, das war so auf Augenhöhe, da ist halt der eine Schuss dann letzten Endes entscheidend. Also das kann ja auch genauso in die andere Richtung gehen. Also da war für mich nicht, dass die psychologischen Spielchen der Amerikaner dann letzten Endes entscheidend waren, sondern das war halt ein Torschuss. Und genauso ist es jetzt und ich seh da einfach einen viel zu großen Qualitätsunterschied, als dass Kanada sich das nehmen lassen wird. Außerdem auch, weil die wirklich auch halt wollen, unbedingt zeigen, dass sie die Nummer 1 in Nordamerika und gegebenenfalls auch in der Welt sind.
Ja, das ist für mich tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt. USA kann sicher auch über Effizienz vielleicht noch Ärger machen, aber eigentlich musste das klar an die Kanadier gehen, eben genau mit dieser Motivation, dass man da jetzt echt. Also für mich waren sie ehrlich gesagt auch der leichte Favorit bei Olympia und eigentlich auch überlegen im Spiel. USA hat es einfach den Turnier ganz gut gemacht, die Spiele zu zerstören und auf ihre Art zu spielen zu bringen. Die Qualität fehlt ihnen da und die Kanadier werden unheimlich geil sein auf dieses Spiel, die Amerikaner möglichst hoch wegzuschießen. Und da bin ich echt gespannt, eher über die Höhe. Ich kann mir keinen Sieg der Amerikaner vorstellen. Das darf einfach aus kanadischer Sicht auch nicht passieren.
Jetzt kommen natürlich wieder unsere Hörerinnen um die Ecke und sagen, ja, also die Vorhersagungen von Stefan, also vor allem, wenn man so den Pulscheck anschaut, ne, oder anhört, wird sehr interessant, ob das dann auch so eintrifft. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal bei Stefan an mit den nächsten zwei Partien Finnland-Tschechien. Auch sehr interessante Konstellation.
Also für mich, ich bin am Hin und Her überlegen, aber eigentlich gefühlt sind für mich die Finnen die stärkste Mannschaft im Turnier. Und die kommen übers Kollektiv. Und ich, die Finnen mussten alle erstmal schlagen. Kanadier sind schon auch bockstark. Schweiz spielt viel Spektakel. Aber wie vorhin halt schon angemerkt, die hatten halt jetzt mit dem Finnen einen Gegner und das war spitz auf Knopf. Sagt man das so? Knopf auf Spitz, keine Ahnung. Ist an der Kippe gewesen, das Spiel. Für mich sind die Finnen hier wirklich der Favorit auch.
Olli? Ja, kann ich eigentlich auch so unterstreichen. Wie gesagt, ich habe die Finne jetzt einmal live gesehen. War sehr beeindruckend, auch wenn der Gegner natürlich nicht kein Maß aller Dinge ist. Zu den Tschechen kann ich gar nicht so viel sagen. Müsste ich jetzt auch wirklich lügen, wenn ich sage, ich kann die gut einschätzen. Aber das Turnier an sich war ja für sie auch nicht unbedingt so überragend. Und von daher, also bei den Finnen, die einfach halt schon immer ja ihr Spiel spielen und dann noch auf prominenten Positionen wirklich sehr stark besetzt sind. Also ich kenne den Mikael Granlund zum Beispiel schon seit Jahren, so NHL, so ein bisschen was. Aber ich habe den noch nie so spielen sehen wie bei dem Spiel in Zürich. Also ich habe nicht gewusst, wie gut der ist. Und dann war es noch der andere, der mir ins Auge gestochen ist. Das war der Ville Heinola, der wirklich auch wahnsinnig stark gespielt hat. Und es sind nur zwei, Barkov sowieso, da erwartet man es aber auch. Aber so, das waren nur zwei. Also die haben ein unglaublich starkes Kollektiv. Und dann haben sie noch Spieler, die über allen anderen stehen und dann halt in den Spielen vielleicht auch der entscheidende Faktor sein können. Also ich bin da auch ganz klar bei Finnland.
Stefan, Norwegen gegen Lettland. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, schwierig. Ist für mich vielleicht mit Schweden, Schweiz das ausgeglichenste, die ausgeglichenste Begegnung. Ich gehe da mit den Letten. Die sind eklig, die sind ein Kollektiv. Norwegen hat ein tolles Turnier gespielt. Ich habe sie nicht so viel gesehen. Aber sie haben, ja, also für mich ist mehr Qualität bei den Letten da und dadurch, dass sie auch eingespielt sind, gehe ich da mit den Letten. Witzigerweise ist halt Haukeland dabei, der kann genauso wie Gutlewskis halt immer irgendwie das Zünglein an der Waage werden und dass wir da ein DL-Goalie-Duell haben, ist schon auch irgendwie witzig, weil beide sind auch ja wirklich ausschlaggebend dafür, dass die Mannschaften jetzt weitergekommen sind und die Norweger da stehen, wo sie die Vorrunde beendet haben.
Olli, deine Einschätzung?
Also ich gehe auch mit den Letten. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich die immer wieder einfach begeisternd finde. Sowohl die Fans als auch dann die Mannschaft, die sich da irgendwie dann doch auch bis zu einem gewissen Grad in den Rausch spielen können. Die Norweger haben wirklich sensationell gut performt in der Gruppenphase, auch gegen die starken Gegner wirklich gut performt. Aber wenn ich jetzt ein Spiel rauspick, was vergleichbar ist für mich jetzt mit der Partie gegen Lettland, das ist das Spiel gegen die Slowakei und da haben sie 2-1 verloren. Und ich habe einige slowakische Mannschaften und auch die slowakische Nationalmannschaft jetzt immer mal wieder erlebt. Und das sind auch, also ich habe den Begriff schon immer mal wieder in einem Podcast erwähnt. Bei uns sagt man Gätrig zu denen, die immer hinterhergehen, die immer einem auf den Geist gehen, die nie aufgeben, die immer irgendwie, also die einem einfach so dermaßen auf den Sack gehen, dass sie am Ende dann halt das Spiel gewinnen. Und da vergleiche ich die Slowaken so ein bisschen mit den Letten und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, der dann vielleicht, also sind ja wieder Orakel, ausschlaggebend sein könnte für die Letten.
Zum Abschluss, wir haben es ja schon gesagt, wollen wir natürlich das auch nutzen, dass du heute bei uns bist, Olli. Du hast für Sport Europe TV einige WM-Partien kommentiert und da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie das Ganze vonstatten geht. Du hast ja von zu Hause aus kommentiert. Ich glaube, das kann man sagen. Du hast ja auch auf Instagram schon so deinen Arbeitsplatz gepostet. Wie ist das Ganze zustande gekommen erstmal?
also zustande gekommen ist, ich kommentiere jetzt schon ein paar Jahre DEL2 und ich bin halt ein Mensch, der manchmal ist es auch ein bisschen peinlich, aber manchmal recht forsch einfach Dinge angeht und die Leute anquatscht und dann Hoffnung hat, dass das irgendwie was wird. Das war bei meinen US-Reisen so, dass ich mich einfach ein bisschen wichtiger dargestellt habe, als ich ehrlich gesagt bin, und auf der anderen Seite aber immer versucht habe, nett zu sein und freundlich zu sein und alle so, dass mich alle möge. Das hat funktioniert oft ganz gut. Ich habe vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren bei der WM Spiele angeschaut, damals noch bei Sportdeutschland TV, und hatte Spiele drunter, die ohne Kommentator waren, und hatte damals dann so, also das hat mir nicht so wirklich gefallen. Ich finde manchmal Spiele, wo die Atmo nur im Hintergrund ist, ganz gut, aber da hat mir was gefehlt. Hab damals dann den Chef von Sportdeutschland, jetzt von Sport Europe, angeschrieben auf Instagram und hab gesagt, also wenn ihr mal jemanden braucht, der Spiele kommentiert, meldet euch. Ich mache das manchmal, ich kann das vielleicht auch einigermaßen, und ich finde, es wäre immer noch besser, wie wenn das ohne läuft. Und daran hat man sich jetzt erinnert, als Spiele zu vergeben waren, weil man da die Rechte für verschiedene Länder zusätzlich dazu bekommen hat. Also in meinem Fall war es jetzt so, dass die Spiele der italienischen Nationalmannschaft in Italien auch exklusiv übertragen wurden von Sport Europe TV, was ich super finde. Also einfach auch, dass es eben nicht nur, dass es wirklich auch in Deutschland waren es ja auch alle Spiele von Sport Europe gezeigt, und dass man halt auch wirklich in anderen Ländern die Möglichkeit hat, die Spiele anzuschauen. Da gab es dann wohl italienische Kommentatoren, gab es schon, aber es gibt halt auch Südtirol, wo viele deutsche Zuschauer oder deutschsprachige Zuschauer waren und sind. Und dann hat man gesagt, okay, man bräuchte für die Spiele der italienischen Nationalmannschaft auch deutsche Kommentatoren. Und dann kam ich in den Genuss, 3 Spiele der italienischen Nationalmannschaft kommentieren zu dürfen.
Wie bereitet man sich da auf so ein Spiel vor? Also, wir haben schon gesagt, du bist ja zu Hause bei dir gewesen. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie da so der Unterschied ist. Wie hast du dich persönlich darauf vorbereitet? Einfach Statistiken gewälzt, oder wie können wir uns das vorstellen?
Also, ich habe Statistiken gewälzt, das mache ich für meine DL2-Tätigkeit auch, ganz klar. Ist aber auch definitiv schwierig gewesen, weil DL2 stand schon auch so, das ist so ein Bäumchen, wechselt dich, dann hast du den Spieler XY, der wechselt von A nach B, und dann hast du den schon 3-mal gesehen und dann kennst du den und dann weißt wie und was. Jetzt war es so, dass ich wirklich halt mehr oder weniger alle Spieler neu vorbereiten musste. Kanada war dann auch noch überschaubar schwierig, weil das halt auch Spieler waren, die man kennt, die in der NHL spielen, die auch dort wichtige Rollen spielen, wo man dann doch auch relativ viel dazu weiß. Italien, Slowakei und dann auch Dänemark, das war schon wirklich auch viel Arbeit, die Mannschaften gut vorzubereiten. Es war für mich dann auch mein persönlicher Anspruch, dass die Mannschaften gut vorbereitet sind. Und ich habe mit dem Peter Spornberger seit seiner Freiburger Zeit viel Kontakt, weil ich habe sein Auto damals gekauft, als er fertig war in Freiburg.
Eine Wahnsinnsgeschichte.
Nicht Ralf Schumacher.
Das heißt, ich fahre immer noch das ehemalige Auto von Peter Spornberger und habe den dann kontaktiert. Also wir haben immer wieder so sporadisch Kontakt gehabt. Und der hat sich dann wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um mit mir über die italienische Mannschaft zu sprechen, hat mir ein paar Insights gegeben, jetzt keine irgendwie Details, die niemanden was angehen, aber halt einfach so ein paar Sachen noch zusätzlich. Der hat mir geholfen mit den Namen. Ich weiß, dass der Cristiano Di Giacinto heißt und so weiter. Also ich habe das dann auch geübt. Und die andere Geschichte, die Slowakei, das war halt auch so eine verrückte Geschichte. Ich lerne am Bahnhof in New Jersey im April ein Pärchen kennen, die genauso ängstlich am Bahnhof standen, weil wir den ersten Zug verpasst hatten und dann irgendwie keine Fans mehr da waren, sondern nur noch so ein paar dunkle Gestalten. Dann haben wir uns zusammengerottet. Man hätte uns wahrscheinlich nicht verteidigen können, wenn jemand angegriffen hätte, aber es hat sich gut angefühlt. Und dann waren wir halt da in Kontakt. Und der junge Mann ist Fan vom HC Košice, habe ich auch gelernt, dass es nicht Košice, sondern Košice heißt. Und der hat sich dann, genauso wie der Peter, Zeit genommen vor dem Spiel gegen die Slowakei, mir jeden einzelnen Namen, jeden einzelnen Städtenamen vorzusagen und also mit mir zu üben und mich nochmal sagen zu lassen. Und das war eine lange gute Vorbereitung für die zwei Spiele. Bei den Dänen habe ich mir dann den Fetzi gekrallt, weil der die Dänen schon ab und zu kommentiert hat und keiner sich vorstellen kann, wie kompliziert Dänisch eigentlich ist. Da meint man immer so, oh ja, das ist easy, aber dass halt ein Spieler, der mit Doppel-A-G-A-R-D, also der Topscorer von denen, geschrieben wird, dass der dann eigentlich Ogre gesprochen wird auf Dänisch. Das weiß man dann halt eher nicht. Das wird wahrscheinlich auch Kritik gegeben haben, weil das eben niemand weiß und ich dann immer Ogre sage und dann sagen die Fans vielleicht, der heißt doch Agard. Ich wollte das dann schon so gut machen und der Fetzi hat mir dann aber auch geholfen und hat gesagt, und bei manchen Dingen ist es einfach egal, wie es in der Landessprache gesprochen wird, wenn es halt zu komplex wird, dann sagst du halt, wie das denkst. Und aber die Vorbereitung war schon umfangreich und trotzdem war es für mich einfach halt, ich meine, ich bin jetzt ein alter Mann, aber das war für mich schon ein Highlight, dass ich das machen durfte, ganz klar. Und wenn ich so erzähle, dann freue ich mich innerlich wie ein Kind.
Weil du gerade das Thema auch mit den richtig ausgesprochenen Namen ansprichst, ich finde das auch auf der einen Seite sehr wichtig und auf der anderen Seite auch hat auch mit Respekt zu tun. Deswegen, ich weiß das selber, in der DEL weiß man auch nicht bei jedem Namen, wie er ausgesprochen gehört. Und da bin ich auch immer persönlich sehr dankbar, wenn ich von jemandem die Information auch bekomme, wie er auch korrekt ausgesprochen gehört. Deswegen kann ich es voll und ganz nachvollziehen. Was würdest du denn einschätzen, wie viel Zeit, ich meine, wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen Kontakt, das können wir auch sagen, wie viel Zeit da draufgegangen ist in der Vorbereitung? Können wir uns das vorstellen, Olli sitzt in seiner Kaminate und wälzt da einfach die Statistiken, die Namen. Wie viel Zeit, glaubst du, ist da oder hat das gedauert?
Also was jetzt, Spiel? Also war mit Sicherheit 10 Stunden pro Spiel. Was diesmal einfach deutlich höher war als normalerweise, war, also die Mannschaften vorzubereiten, war aufwendig. Ich versuche dann auch so ein bisschen zu differenzieren, was ist jetzt wirklich für die Fans auch interessant und was nicht. Also jede Station in jedem Ding ist dann vielleicht auch nicht unbedingt jetzt jedermanns Sache. Was diesmal einfach auch nochmal einen deutlichen Unterschied gemacht hat, war, dass so dieser Feed, der an dem wir uns dann orientiert haben, der einfach halt allgemein gültig war, was wird wann eingeblendet, wie viele Sekunden ist die Mannschaftsausstellung im Bild, sich reinzufinden, da war ich immer, also ich war schon immer irgendwie 1,5 Stunden bevor die Übertragung überhaupt losging, schon eingeloggt. Und habe mich dann da mit diesen Vordrucken nochmal beschäftigt, damit ich dann wirklich habe die Warm-ups, die noch gar nicht wirklich gezeigt wurden, dann angeschaut, damit ich dann da Bezug nehmen kann. Weil das mache ich halt in Freiburg auch. Ich sehe dann beim Warm-up, dass Spieler X mit Spieler Y spricht. Das war jetzt zum Beispiel beim Spiel Dänemark gegen Italien so, dass da halt zwei zusammenstanden und wirklich miteinander geflaxt haben, wo man ganz klar gesehen hätte, die hätten irgendwo mal zusammengespielt, war in meiner Vorbereitung nicht aufgetaucht gewesen. Ich habe noch mal geschaut und habe dann gesehen, ja, die in 2 Jahre zusammen in der Hockey Allsvenskan in der zweiten Liga gespielt. Das war dann halt wieder was Schönes, was man dann auch einbauen kann. Also ich war insgesamt natürlich sehr umfangreich beschäftigt und dann auch so am Spieltag vor dem Spiel, wobei ich dann, wenn ich in Freiburg kommentiere, bin ich auch 2,5 Stunden vorm Spiel im Stadion, weil ich es lieb, dort zu sein und weil ich dann halt auch bestmöglich vorbereitet reingehen will. Also letztlich war es dann vielleicht sogar vergleichbar.
Letzte Frage dazu, was mich auch persönlich interessiert, wie war es für dich, am Bildschirm zu kommentieren? Ich habe auch beides schon gemacht, sowohl im Stadion natürlich als auch am Bildschirm. Und es ist halt irgendwie ein bisschen anderes Kommentieren. Wie war es für dich?
Also es war definitiv gewöhnungsbedürftig. Ich habe es mir fast schwieriger vorgestellt, als es dann im letzten Endes für mich war. Aber es ist halt, du bist halt auf das Bild angewiesen, das du hast. Das heißt, du hast halt nicht wirklich den Rundumblick. Du siehst nicht, wenn sich in der anderen Ecke des Spielfelds irgendwas tut, kriegst du das halt nicht mit, sondern du bist halt dann darauf angewiesen, dass die Kamera da irgendwie hingeht. Wir hatten auch nur die Einstellung, die Zuschauer hatten. Also wir hatten nicht noch irgendwie zusätzliche Kameras, die ich dann hätte verwenden können. Auf der anderen Seite war es schon auch so, dass natürlich dann auch immer wieder die Spieler eingeblendet wurden. Also das war bei der WM jetzt schon sehr eindrücklich, auch für mich. Man hat immer wieder auch mir was geboten, wo ich dann drüber erzählen konnte. Also wenn dann halt der Torschütze, der Tommy Bordella, zwei Tore schießt, dann war der halt immer wieder im Bild. Die Wiederholungen kamen immer wieder. Man konnte auch, wenn man das beim ersten Mal vielleicht nicht gesehen hätte, dann beim zweiten Mal nochmal auf eine Besonderheit eingehen. War jetzt zum Beispiel bei dem Spiel gegen Dänemark, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch gesehen hätte. Wenn nicht, schaut euch das Relive an. 4 Situationen, in denen wirklich mehr oder weniger 100%ige Chancen der Italiener durch Feldspieler zunichte gemacht wurden. Immer wieder hat sich jemand reingeschmissen, hat einen Schläger dazwischen gekriegt. Einmal wirklich der Schuss aufs leere Tor geht an den Schlittschuh und vom Schlittschuh übers Tor. Also das habe ich noch nie erlebt, dass 4-mal für den geschlagenen Torhüter ein Feldspieler à la Seider dann, der hatte das ja auch im ersten Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 4 so Situationen in einem Spiel, die Dänen haben also ihrem Torwart sozusagen das Spiel gewonnen, die Feldspieler. Und das war auch sowas, das ist dann halt schön, weil das kriegst du dann halt immer wieder geliefert und dann siehst du noch besser, wie die Parade war und kannst nochmal sagen, ja, und das war ja jetzt sensationell. Das hat mir gut gefallen.
Sehr schön. Ich finde auch, jetzt wo wir so drüber reden, man merkt so richtig deinen Enthusiasmus und die Freude. Und ich finde schön, dass du es gemacht hast. Und ich hoffe natürlich, dass da noch sehr viel weitere WM-Spiele dazukommen in den nächsten Jahren und vielleicht ja auch vor Ort. Also ich würde sagen, man schließt nichts aus, oder?
Ja, also ich bin da tatsächlich entspannt. Ich habe mich jetzt wahnsinnig drüber gefreut. Das ist für mich ein Lebenshighlight, wirklich. Also das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist für mich jetzt schon ein Highlight. Ich habe im Vorfeld auch ganz, ganz lang eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Auch mit ganz vielen Freunden, auch mit Bekannten und so gar nicht drüber gesprochen, weil ich immer Angst hatte, dass das dann irgendwie doch nicht klappt, was durchaus auch hätte passieren können. Aber es war für mich schon ein absolutes Highlight. Auf der anderen Seite habe ich für mich ganz klar, ich liebe es, in Freiburg zu sein. Und wenn das jetzt die einzige Chance war, wo ich sowas mal machen darf, dann werde ich da mein Leben lang davon erzählen. Und jeder, der es hören will oder nicht, wird immer wieder hören, dass ich da 3 Spiele kommentieren durfte, wenn sich was ergibt und ich irgendwo eine Chance bekomme. Aber es ist für mich jetzt nicht, also ich habe keinen Zwang, da irgendwie jetzt Karriere zu machen in dem Bereich. Ganz im Gegenteil, ich habe mein Leben und ich habe da jetzt wenig Ambitionen, aber vielleicht ist es auch gerade das, was es mir jetzt halt ermöglicht hat. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sag's nochmal, ich bin da ein 10-Jähriger, der unterm Weihnachtsbaum nicht nur die Rennbahn, sondern vielleicht auch noch irgendwie ein ferngesteuertes Auto gekriegt hat. Und so fühlt sich das für mich an und das ist, war super. Und das habe ich jetzt für mich und wenn sich nochmal was ergibt, dann freue ich mich und ansonsten ist es Freiburg, wo ich jedes Mal voller Glück hinfahre und meine Spiele kommentiere, wenn ich darf.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiter dazu sagen soll. Ich glaube, einen schöneren Abschluss zu dieser Episode können wir uns gar nicht, also das Ganze nicht skripten, sowas, das ist ja ganz klar. Olli, Stefan, war eine sehr coole Aufnahme. Ich sehe schon, wir sind weit über unserer durchschnittlichen Zeit, aber es ist völlig egal. Hat mir extrem Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen Rückmeldungen habt, gerne zu uns, schreibt uns gerne per Instagram, beteiligt euch an diesem Podcast. Macht ihr auch schon stetig, sind wir immer sehr froh und glücklich, wenn ihr uns schreibt. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Ab nächster Woche startet ja der Pride Month. Da haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Bei der Squad Drops gibt es ein schönes T-Shirt. Schaut da vorbei. Link und Infos findet ihr selbstverständlich wie immer in den Shownotes und natürlich auch die Interviews von Olli, die er in Mannheim geführt hat. Also definitiv da reinklicken. Stefan, Olli, danke für eure Zeit und bis dann.